Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir erinnern an Chadwick Boseman und wollen wissen, wie stark inzwischen das schwarze Hollywood ist. Dann versuchen wir, die Vielfalt der heutigen Corona-Demo in Berlin zu verstehen. Und wir eröffnen die Saison am Deutschen Theater, ebenfalls in Berlin. Und wir hören Musik. Gerade mal 43 ist er geworden. Der Krebs hat ihn getötet. Chadwick Boseman, Hauptdarsteller von Black Panther. Let's go, go, go. König des fiktiven afrikanischen Staates Wakanda. Ja, ein Symbol eines schwarzen Selbstbewusstseins, das keine Weißen braucht, um Bestätigung zu finden.
My son, it is your time.
Show me my respect and bow down.
You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze.
I never freeze.
Chadwick Boseman in dem Film Black Panther mit der Musik von Kendrick Lamar übrigens. Wakanda Forever wurde zum geflügelten Wort und Twitter-Hashtag und ein Zeichen auch in der Black Lives Matter-Bewegung. Katharina Wilhelm erinnert an Chadwick Boseman.
We knew that it would be important to see a black superhero.
Wir wussten nicht, dass es diesen Einfluss haben würde. Wir wussten, dass es wichtig war, einen schwarzen Superhelden zu sehen. 2018 kam die Marvel-Comicbuch-Adaption in die Kinos und zeigte das geheim gehaltene Land Wakanda in Afrika mit stolzen Kriegerinnen und einer hochentwickelten Technologie. Wakanda sei zu einer Idee von Exzellenz und Hoffnung geworden, sagte Boseman im Interview mit The Upcoming.
I think it's become, you know, this idea of,
es ist zu einem kulturellen Bild geworden. Es zeugt von Stolz. Manchmal sieht man fiktionale Dinge im Film, die später dann auch das reale Leben inspirieren und die nur wegen einem Film existieren. Die Symbolik des Films wurde auch bei den Black Lives Matter-Protesten aufgenommen. Black Panther und Wakanda, sie stehen für Stolz und Stärke schwarzer Menschen. Für Boseman war der Comicheld Black Panther im schwarzen Kostüm die wichtigste Rolle seines Lebens. Schon zuvor hatte der in South Carolina geborene Boseman Helden porträtiert, wie zum Beispiel den Basketballspieler Jackie Robinson. Für die Rolle des Königs T'Challa wurde er mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Dass Boseman nun mit nur 43 Jahren gestorben ist, löste in Hollywood Entsetzen aus. Die Oscar Academy beschrieb es als unermesslichen Verlust. Schauspielerin Halle Berry beschrieb Boseman als ein unglaubliches Talent. Schauspielkollege Mark Ruffalo sagte, es sei eine Ehre gewesen, mit ihm gearbeitet zu haben. Boseman hatte seine Darmkrebserkrankung nicht öffentlich gemacht. Während Chemotherapien und Operationen drehte er noch Filme, hieß es in einer Mitteilung auf seiner Twitter-Seite. Offenbar hatte Chadwick Boseman 4 Jahre lang gegen den Krebs gekämpft. Zum Markenzeichen der Krieger aus Wakanda gehört der Gruß mit den gekreuzten Armen auf der Brust. Und so empfing auch Talkshow-Moderator Trevor Noah Chadwick Boseman in seiner Sendung. Er scherzte, dass man ihn so bis zum Rest seines Lebens begrüßen werde.
You go now for the rest of your life. You will be greeted like this.
You are not lying.
Mit Sicherheit wird Chadwick Boseman so zumindest von seinen Fans verabschiedet.
Katharina Wilhelm erinnerte an Chadwick Boseman und am Telefon ist der Filmwissenschaftler Markus Stiegelecker. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
War denn Black Panther eigentlich dann der Durchbruch für den schwarzen Blockbuster oder steht das immer noch aus?
Nein, also ich denke, Black Panther hat da eine große Spur, eine wichtige Spur hinterlassen und durch den Todesfall ist das auch wirklich sehr tragisch, denn das hätte ein Franchise werden können, auch für die Zukunft und man muss jetzt sehen, dass das auch ersetzt wird entsprechend.
Wenn man sich jetzt das schwarze Hollywood so anschaut, wie zeigt es sich eigentlich, in welchen Rollen vor allem?
Ja, es ist gegenwärtig ja schon relativ viel passiert. Also ich möchte an Tenet erinnern, den großen Kinofilm aktuell, der natürlich mit einem schwarzen Darsteller in der Hauptrolle besetzt ist. Aber das ist natürlich etwas, was in der Geschichte Hollywoods bisher eine sehr wechselhafte und vor allem auch eine eher negative Geschichte hatte. Denn man muss wissen, dass in der Stummfilmzeit das ja beginnt mit Blackfacing, damit dass also weiße, schwarze Personen gespielt haben mit schwarz gefärbten Gesichtern. In Filmen wie Birth of a Nation von 1915 war das sehr exzessiv. Da wurden nur ganz kleine Nebenrollen tatsächlich mit Afroamerikanern besetzt. Und später waren wirklich bestimmte, klar definierte Nebenrollen eigentlich nur vorbehalten. Fehlverhalten für afroamerikanische Darstellerinnen und Darsteller wie bei Vom Winde verweht. Ne? Es sind also im Grunde hat das eine lange Geschichte der Marginalisierung und auch der Diffamierung mit sich gebracht, bis man in den 60er Jahren vielleicht davon sprechen kann, dass sich etwas verändert hat, dass mit Sidney Poitier zumindest ein afroamerikanischer Darsteller sich etablieren konnte, der in auch groß wahrgenommenen Filmen wie In der Hitze der Nacht zum Beispiel oder Rate mal, wer zum Essen kommt, dann eine eigene Identität ins Kino bringen konnte. Aber das ist dann trotzdem wirklich nur ein kleiner Anfang gewesen.
Ja, und es blieben immer nur eher so wirklich ganz wenige. Ne? Man kann die eigentlich, ich glaube, in den 60er und 70er Jahren an einer Hand abzählen, die wirklich erfolgreich waren auch, ne?
Ja, also das ist bezeichnend, dass Sidney Poitier einer der Darsteller ist, der wirklich ikonisch geworden ist, aber auch einer der wenigen Namen, die bekannt wurden. In den 70ern verändert sich das, weil wir dann ein Phänomen haben, das man im Nachhinein als Blaxploitation bezeichnet. Da wurden zumindest Action- und Genrefilme gedreht, wo Personen wie Fred Williamson, Richard Roundtree, Pam Grier, also quasi doch eine ganze Reihe von afroamerikanischen Darstellerinnen und Darstellern in solchen Actionfilmen wie der Shaft-Reihe zum Beispiel oder Foxy Brown besetzt wurden. Aber auch da haben wir tatsächlich viel Gangstermilieu, Prostitution, Pimps, also Zuhälter und so weiter. Also immer noch Klischees, die sehr stark verbunden sind mit der Darstellung und der Besetzung eben von Afroamerikanern. Und das wiederum verändert sich erst in den 80er Jahren, als wir dann mit den Filmen von Spike Lee, John Singleton und so weiter nach und nach ein New Black Cinema haben. Also das ist eigentlich so der Beginn der Entwicklung, die heute ja auch noch spürbar ist.
Und wie zeigt sich dieses New Black Cinema?
Das New Black Cinema der 80er Jahre thematisiert ganz explizit den Alltag und das Milieu und die Gesellschaft in afroamerikanischen Vierteln, in amerikanischen Großstädten. Nola Darling war zum Beispiel einer der ganz frühen Filme von Spike Lee, die also das Augenmerk darauf richteten. Und da ist es natürlich so, dass die Mehrzahl der Darstellerinnen und Darsteller dann eben auch Afroamerikaner sind und wie gesagt auch deren Probleme thematisieren. Das Ganze geht auch im Genre-Kino, New Jack City zum Beispiel, ein Film von Mario van Peebles oder eben Boys in the Hood, das sind Gang- und Gangsterfilme, die eben dann aber auch ein realistisches Bild zum Teil von afroamerikanischen Vierteln in Großstädten zeichnen. Also das sind im Grunde die Filme, die in eine Richtung gehen, die wir dann in den letzten Jahren mit Moonlight zum Beispiel auch aktuell vertreten sehen. Also die dem eine deutlichere Stimme geben.
Also ich höre aus Ihren Worten, es spricht trotzdem oft die Problematik der schwarzen Community an, was sie eben ganz persönlich betrifft. Also viele auch soziale Probleme, Ausgrenzungsthematik. Aber das ist so etwas wie eine selbstverständliche Mischung verschiedener Hautfarben in einem gemeinsamen Film gibt, ohne sozusagen soziale, kulturelle Konnotation. Ist es auch zu erleben?
Ja, wir haben in Genrefilmen relativ häufig das Phänomen, dass wir die Buddy-Konstruktion haben. Also ich möchte erinnern an den sehr erfolgreichen Film Nur 48 Stunden mit Nick Nolte und Eddie Murphy zum Beispiel. Eddie Murphy war ja einer der berühmten, extrem erfolgreichen schwarzen Darsteller der 80er Jahre, also Beverly Hills Cop und so weiter. In diesen Buddy-Konstruktionen ist es aber dann doch auch immer so, dass der weiße Hauptdarsteller in gewisser Weise auch nochmal unterstrichen wird oder gefördert wird. Das ist in der Reihe Lethal Weapon mit Mel Gibson zum Beispiel, ist es so, dass Mel Gibson dann durch seinen Partner nochmal anders ins Rampenlicht gerückt wird. Und das ist eigentlich eine Konstruktion, die man sehr lange hat und die natürlich große Rollen oder relativ große Rollen für schwarze Darsteller zur Verfügung stellte, die aber immer so ein bisschen noch die Marginalisierung mittragen.
Das sind so Kontrastrollen auch dann letztlich, oder?
Genau, Kontrastrollen. Mhm. Und selbst in einem Film wie Green Book zum Beispiel haben wir immer noch, oder Miss Daisy und ihr Chauffeur, haben wir immer noch genau diese Kontrastkonstruktionen. Und das ist noch nicht ganz überwunden, muss man sagen.
Sagt der Film- und Kulturwissenschaftler Markus Stiegelecker nach dem Tod von Chadwick Boseman, der ja den internationalen Durchbruch hatte als Hauptdarsteller von Black Panther. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Es war ein großes Vergnügen. Danke.
Black Panther, und das ist ein Teil des Titelsongs von Rapper Kendrick Lamar.
I know several responsibilities put me here. I don't pedal backwards, but I live old-fashioned. The lens that I'm looking through won't prescribe you the right glasses. Masses are now free. Ashes I'm dumping out, about to spread all across seas. Sisters and brothers in unison, not because of me. Because we don't glue with the opposition, we glue with peace. But still a fuck up your organization, if any beef. What do you stand for? Are you an activist? What are your city plans for? Are you an accident? Are you just in the way? Your native tongue contradicting what your body language say? Are you a king? Are you joking? Are you a king? Are you posing? Are you a king? Are you smoking bull rocks to keep you open? Because a king don't cry, king don't die, king don't lie, king give all, king get by, king don't fall, kingdom come when I come, you know why.
King. I am T'Challa.
Kendrick Lamar aus dem Film Black Panther. In Erinnerung an Chadwick Boseman, der im Alter von 43 Jahren gestorben ist. Sie hören Deutschlandfunk Kultur in dieser Samstagnacht. Am Ende haben sie also versucht, das Reichstagsgebäude zu stürmen, was ihnen nicht gelungen ist. Also dieser Demotag in Berlin mit schätzungsweise 30.000 bis 40.000 Gegnern der Corona-Maßnahmen hatte viele sehr verschiedene Momente. Claudia von Lack schaut zurück.
Lockdown für Merkel. Nicht Corona macht uns krank, sondern unsere Politiker. Impffreie Zone. Diese und ähnliche Slogans sind auf selbstgemalten Plakaten zu lesen. Die Demonstrantinnen und Demonstranten sind im Berliner Regierungsviertel unterwegs. Sie tragen hellblaue Fahnen mit der Friedenstaube, schwarz, rot, gold oder, wie dieser Demonstrant, eine Deutschlandfahne mit einer Banane.
Das beschreibt den Ist-Zustand dieser Pseudorepublik. Ja, Bananenrepublik, ganz eindeutig. Regierung haben wir nicht, wir haben nur eine Belastung.
Die müssten eigentlich Tag und Nacht dafür arbeiten, uns aus der Krise zu bringen und uns nicht Masken aufsetzen.
Man kann nicht, um zwei Leute zu schützen oder drei Leute zu schützen, das ganze Land runterfahren. Das funktioniert irgendwo nicht mehr. Dass man am Anfang das macht und eventuell über Ziel hinausschießt, völlig ohne Frage. Aber irgendwo ist jetzt auch mal der Punkt erreicht, wo man einfach die ganze Sache wieder lockern könnte.
Auch das rechtsextreme Spektrum marschiert mit. Sächsische Neonazis der Division Erzgebirge verbergen ihre Gesinnung genauso wenig wie Unterstützer der aus den USA stammenden QAnon-Bewegung, die rechtsextreme Verschwörungsideologien vertritt. Am Brandenburger Tor schreitet die Polizei wegen Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen ein. Vor der russischen Botschaft demonstrieren aggressive rechtsextreme Hooligans. Die Polizei nimmt eine ganze Reihe von ihnen fest. Die Gegendemonstranten sind in der Minderheit.
Wir sind hier, weil wir nicht stumm hinnehmen wollen, wer sich hier gemeinsam gegen uns stellt, so empfinden wir das. Denn bei uns heißt es Maske auf, dass wir Abstand halten. Wir halten aber auch Abstand gegen rechts.
Seriöse Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen sollten sich von den mitmarschierenden Rechtsextremisten distanzieren. So eine Forderung auf der Gegendemo. Die Bereitschaft dazu hält sich in Grenzen.
Also im Moment ist wichtig, dass erstmal möglichst viel auf die Straße kommen, dass die Leute wach gemacht werden. Es ist einfach so. Wir müssen auf die Straße.
Wir haben in Leipzig damals alle gemeinsam demonstriert und sind gemeinsam marschiert.
Verhindern lässt sich das sowieso nie.
Der Demonstrationszug startet friedlich. Doch schnell wird deutlich, nur wenige halten sich an die Auflagen, an einen Mindestabstand von 1,5 Metern. Die Polizei versucht gemeinsam mit dem Veranstalter die Abstände durchzusetzen. Als klar wird, dass sich die Mehrheit nicht daran hält, verhängt die Polizei eine Maskenpflicht. Die erklärten Maskengegner halten sich nicht an diese Auflage. Einsatzleiter Stefan Katte.
Und dann haben wir die Kombination von Nichteinhaltung von Abständen und dem Nichttragen von Mund-Nase-Bedeckung, sodass wir im Ergebnis dazu kommen, nicht wieder diesen Aufzug laufen lassen zu können, sondern ihn aufzulösen.
Die nach der Infektionsschutzverordnung vorgesehenen Mindestabstände werden von Ihnen flächendeckend trotz wiederholter Aufforderung nicht eingehalten. Der Versammlungsleiter hat keine Möglichkeit, auf Sie einzuwirken. Aus diesem Grund besteht keine andere Möglichkeit, als die Versammlung aufzulösen.
Die Stimmung kippt. Die Demonstranten skandieren Diktatur, Diktatur, blockieren die Straße. Bundeskanzlerin Merkel wird mit dem bielorussischen Diktator Lukaschenko gleichgesetzt.
Was ist da der Unterschied zwischen Weißrussland und hier, wenn ich meine Meinung nicht sagen darf, in einem freien Land?
Wir werden von den kommenden Generationen zur Rechenschaft gezogen. Wir müssen zusammenstehen.
Eure Kinder werden euch verfluchen. Eure Kinder werden euch verfluchen.
Am Nachmittag verlagert sich das Geschehen hin zur Großkundgebung auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Die Polizei geht von insgesamt etwa 35.000 Teilnehmern aus. Das ist ein Drittel mehr, als die Initiative Querdenken angemeldet hatte. Für Ärger sorgen etwa 2.000 bis 3.000 Rechtsextremisten vor der russischen Botschaft. Sie bewerfen Polizisten mit Steinen und Flaschen. Die Beamten nehmen 200 Personen fest, darunter auch einen, der sich an die Spitze der Verschwörungsideologen gesetzt hatte. Es ist der Autor veganer Kochbücher Attila Hildmann.
Claudia van Laak schaute zurück auf diesen Corona-Demo-Tag in Berlin. Und am Telefon ist die Publizistin Melly Kiak. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Wie haben Sie diesen Tag in Berlin wahrgenommen?
Das ist so komplex. Ich würde sagen, mein Eindruck, um es mit einem Wort zu äußern, ist Verwirrung.
Ob der vielen verschiedenen Teilnehmer, also sozusagen, das sind ja, glaube ich, alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen dabei, ne? Impfgegner, ja. Verschwörungstheoretiker, Medienhasser, Rechtsradikale, aber auch Hare Krishna-Leute und Cannabisraucher.
Ja, es ist wirklich so, man versucht sich wirklich einen seriösen Überblick zu verschaffen, ohne es denunzieren zu wollen, also auch nicht es verhöhnen zu wollen, einfach mit dieser ganz einfachen, offenen Frage da reinzugehen, worum geht es denen? Und ich muss ehrlich sagen, welche Antwort ich auch immer mir da zurechtbastle, ich verstehe es immer nie bis zum Ende. Also ich versuche es durchzudeklinieren. Da heißt es, man protestiert gegen die Corona-Politik. Dann frage ich mich natürlich, was genau ist denn eigentlich die Corona-Politik, gegen die demonstriert wird? Denn tatsächlich ist es so, dass wir in meinen Augen eine sehr lasche Politik haben. Dagegen kann man doch nicht ernsthaft protestieren, nämlich dass auf Demonstrationen 1,5 Meter Abstand gehalten wird. Ansonsten in manchen Schulen gilt eine Maskenpflicht, in anderen Orten gibt es eigentlich keine Maskenpflicht. Dort, wo es eine Maskenpflicht gibt, wie hier in Berlin zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ist es eigentlich albern, dagegen zu protestieren, weil es gibt so viele, die das nicht tun und es gibt auch überhaupt gar kein Eingreifen dagegen. Das andere ist der Ausbau der 5G-Netze. Also es ist egal, was hat der Ausbau der 5G-Netze jetzt eigentlich mit der Corona-Politik zu tun? Natürlich gar nichts. Was mir aufgefallen ist, es gibt auf der einen Seite ein unglaubliches Unbehagen gegen unsere Regierungsform, die irgendwie Merkel-Politik heißt, die ja in unseren Augen eigentlich eine Demokratie ist, aber die hingestellt wird wie Faschismus eigentlich, wenn ich nämlich sehe, dass hier einige, ich habe es sehr häufig gesehen am Brandenburger Tor, die sogenannten Wirma-Fahnen tragen. Wissen Sie, das war das Symbol, das um die Stauffenberg-Leute, die mit Gewalt gegen einen Diktator und Faschismus vorgegangen sind. Und dann frage ich mich, um in diesem Bild zu bleiben, sehen die in der Bundesregierung einen Faschismus und eine Diktatur? Und glauben Sie, dass wenn sie dagegen protestieren, sind sie so mutig wie Stauffenberg? Soll man mit Gewalt dagegen vorgehen, wenn, wie einige während diesen Demonstrationen ja auch da im Vorfeld davon sprachen, dass man sich zu bewaffnen habe? Also Sie sehen, es ist wirklich verwirrend.
Ich weiß nicht, ob diese Fahnen und diese Art des Auftritts tatsächlich das Resultat einer politischen Analyse ist oder vielleicht einfach nur ein ganz allgemeiner Elitenhass. Kann das sein, dass auch etwas ist, was die Menschen verbindet?
Ja, ein bisschen habe ich auch den Eindruck, dass verschiedene Gruppen sich hier zusammenfinden und gar nicht das Bedürfnis haben, eine Stimme zu sein. Und was wir heute auch nicht vergessen dürfen, ist, dass es zwei Gruppen gab, zwei Protestgruppen, eine im Osten und eine im Westen, die am Brandenburger Tor, die 7.11-Demo von Ballweg, die war irgendwie eine sanftere Bewegung, die aber ein tiefes Misstrauen gegen die Demokratie hat. Und die andere im Osten, die vor der russischen Botschaft wirklich gewaltbereit waren und Putin, Putin brüllten und Widerstand, Widerstand. Und ich sah zum Teil Reichskriegsflaggen mit einem Trump-Konterfei darin. Das scheint mir doch nochmal etwas ganz anderes zu sein. Das ist, glaube ich, auch rechts mobilisiert und so eine Art Propagandabewegung, die da auf die Straße geht, um da irgendeine Bewegung abzupflücken.
Das heißt also, die Vielfalt ist wirklich groß und das ist es etwas, sagen wir mal, in der politischen Kultur, was wir vielleicht woanders auch schon gesehen haben, weil Sie ja die Unteilbar-Demo erwähnt haben. Auch da waren ja eigentlich auch sehr unterschiedliche Gruppen mit dabei, ne? Ist es generell so, dass einfach die Vielfalt immer größer wird?
Bei Unteilbar gab es natürlich sehr viele verschiedene Gruppen, aber sie gingen für Menschenrechte auf die Straße und für eine friedliche Gesellschaft. Aber das hier, was ich sehe, da habe ich nicht das Gefühl, dass die sich nach einer friedlichen Gesellschaft sehen.
Aber gibt es auch dort, ne?
Und Gleichheit.
Also Hare Krishna-Jünger habe ich da heute auf jeden Fall gesehen. Menschen, die, ich habe auch Familien gesehen in Outdoor-Kleidung, sehr entspannt.
Ja,
Menschen, die Musik gemacht haben.
Ja, es ist eben wirklich ein total verwirrender Haufen. Ja klar, es gab auch friedliche Tänzer und Sänger, aber die haben ja auch ein Anliegen, weshalb die so viele hundert Kilometer hierher anreisen. Ja, man sieht irgendwie, wie sehr alles so auseinanderdriftet irgendwie auch. Das ist ja auch so, finde ich, so beispielhaft, dass da eben nicht eine Gruppe und nicht zwei, sondern Dutzende Gruppen unabhängig voneinander Unterschiedliches wollen und auch gar nicht das Bedürfnis haben, ein gemeinsames Ziel dort zu verfassen.
Aber ist das so ein generelles, schwer definierbares Unbehagen einfach mit unserer Gesellschaft, mit den Strukturen, mit dem letztlich auch, wie Politik entschieden wird?
Bei manchen Demonstrationen hatte ich immer das Gefühl, dass die Leute sich ohnmächtig fühlen, also dass sie das politische Prinzip nicht verstehen und deswegen auf die Straße gehen und total durchdrehen. Dann aber wiederum sehe ich natürlich Teile in der Bewegung, die sich unglaublich mächtig fühlen. Also die ganzen Rechtsradikalen und Rechtsextremen, die wissen, dass sie eine Macht haben und die spielen sie auch aus. Kann man diese Frage so auch wieder nicht beantworten, ohne sie einzuteilen in die einen und die anderen. Wenn ich sehe, mit was für einer Verzweiflung und was für einem verzweifelten Gebrüll Leute dort dafür eintreten, dass das 5G-Netz nicht ausgebaut werden soll. Und daneben schreit aber jemand Polizistinnen an und sagt, irgendwann werden wir hier übernehmen und dann sollen Frauen keine Polizistinnen werden, sondern sie sollen Leben schenken, statt Leben zu nehmen. Das ist die göttliche Vorsehung. Dann frage ich mich, wie können wir das eigentlich noch nennen? Also ist das eine zerklüftete Gesellschaft? Ist das reaktionär? Sind das Evangelikale?
Da sind das vielleicht die Debatten, die tatsächlich in den Internetforen, in den sozialen Medien, in den Blasen, über die wir ja schon seit einiger Zeit reden, jetzt einfach auf der Straße sichtbar geworden sind.
Ja, das ist eigentlich auch genau das, wovor wir eigentlich schon auch seit Jahren waren. Wir sagen, die formieren sich erst im Netz und man denkt, das ist eine kleine Bewegung. Aber das ist alles, also wenn heute die neue Rechte aufruft und die sich dann zu Tausenden, Zehntausenden auf die Straße bewegt, dann sehen wir eben, dass das eine Entwicklung ist. Das ist ja nicht über Nacht gekommen, dass die jetzt vor einer Woche aufgerufen haben. Und ich würde sagen, ja, also hier gibt es Überschneidungen zwischen dem digitalen und dem echten Raum. Aber ich bin vorsichtig, Sie sehen das. Und ich traue mich nicht mal wirklich feste Aussagen darüber zu treffen, weil eben darunter dann auch eine Gruppe ist, die immer schon auf der Straße war, nämlich solche, die Regenbogenfahnen schwenken und eigentlich immer eine Bewegung der Straße waren. Leute, die für homosexuellen Rechte sind, die in der LGBTQ-Bewegung sind und so weiter. Die sind da auch dabei, interessanterweise. Teile davon oder Leute, die sich dieser Bewegung zugehörig fühlen, weil bislang sich natürlich auch diese Bewegung nicht von diesen Leuten, die dort auf dieser Demonstration sind, distanziert haben. Deswegen bin ich mir da eben auch unsicher, wenn man eben sagt, ja, das sind nur Reaktionäre und dann laufen dort aber welche mit der Regenbogenfahne und haben offenbar auch kein Problem, dort nebeneinander sein zu können.
Das ist immer diese Distanzierungsdebatte. Müssen sich denn einzelne Gruppen immer voneinander distanzieren? Dürfen die nicht einfach zusammen demonstrieren und dann eben eine Demonstrationsgruppe bilden, ohne sich jedes Mal voneinander distanzieren zu müssen?
Wer soll sich von wem distanzieren und in wessen Namen?
Ja. Wer darf für eine bestimmte Bewegung letztlich sprechen? Das ist natürlich auch wieder eine Frage. Also viele offene Fragen, aber natürlich auch eine Frage, die ich mir jedenfalls auch als Journalist stelle, wenn wir über diese Demonstration berichten. Gut, es waren fast 40.000 Menschen heute auf der Straße in Berlin. Das ist schon eine ziemlich große Demonstration. Aber die öffentliche Debatte darüber, über diese Corona-Demonstration ist ja recht stark. Es ist manchmal sogar zu stark, dass wir jetzt reden, ist es richtig?
Also ich bin immer dafür, dass wir über alle Demonstrationen und Protestbewegungen sprechen, denn es sprechen ja die Bürger. Und natürlich möchte ich auch als jemand, der sich politisch äußert und regelmäßig über solche Dinge berichtet, ich möchte das schon wissen und ich möchte das auch verstehen.
Also, es wird immer gesagt, dass die Aufmerksamkeit zu, also von einigen wird gesagt, dass die Aufmerksamkeit zu stark wäre, die öffentliche Aufmerksamkeit sei zu stark. Aus zwei Gründen wird so argumentiert. Zum einen, dass eben ja genau viele Menschen bei diesen Corona-Demonstrationen eben aus den sozialen Netzwerken kommen und dort eben auch eine ganz bestimmte Öffentlichkeit auch produzieren, die wir Journalisten vielleicht auch gerne verstärkt aufnehmen. Und zum Zweiten aber auch die Umfragen, die sagen, dass gerade mal 9% der Deutschen tatsächlich diese Demos unterstützen.
Nein, also ich finde 40.000 Leute, die sich hier so sammeln und das kann man nicht ignorieren. Das finde ich überhaupt nicht. Ob man, wenn man sich darüber, so wie wir das jetzt machen, Fragen stellt und auch seine Verwirrung öffentlich zur Schau stellt, das bedeutet ja nicht, dass man diese Bewegung jetzt politisch aufwertet. Wir machen ja daraus nicht mehr als das, was es ist, sondern versuchen aus Fragezeichen einige dieser Fragezeichen mit Aussagen zu füllen. Und das ist nicht, ich meine, wenn wir das nicht tun, die sind trotzdem da. Und das wäre irgendwie auch Augen verschließen. Und manchmal sind solche Demonstrationen auch Vorboten von etwas. Also ich möchte daran erinnern, dass vor einigen Jahren Pegida hatte seinen Peakpunkt bei 20.000. Das klang erstmal nicht viel. Aber wenn wir uns überlegen, dass wenige Jahre später eine Partei mit genau dem gleichen Anliegen in den Bundestag kam, dann ist das schon wichtig, dass wir so etwas zur Kenntnis nehmen, versuchen zu verstehen und auch politische Programme entwickeln und uns vielleicht auch fragen, ob eigentlich der Grad an politischer Bildung eigentlich in diesen Gruppen noch hoch genug ist, um zu verstehen, dass so vieles so paradox ist. Ich habe nämlich tatsächlich das Gefühl, wenn hier Leute das Gefühl haben, sie leben in einer Diktatur und total ausflippen dafür, wie heute auf die Straße gehen und brüllen und Polizisten sich mit Polizisten anlegen, dann bin ich mir manchmal auch gar nicht so sicher, ob wir eigentlich wirklich alle auf dem gleichen politischen Bildungsstand sind, um mal so einen ganz primitiven Gedanken in die Runde zu werfen. Und ob eigentlich alle Bürger in diesem Land auch unser System verstanden haben, dass wir eine parlamentarische Demokratie haben, dass es Möglichkeiten gibt, Anliegen auch politisch umzusetzen, dass es keinen Sinn hat, immer wieder zu schreien, das sei hier eine Merkel-Diktatur, und dass wir uns vielleicht doch nochmal einigen müssen, was wir eigentlich unter diesen Begriffen wie Demokratie und Diktatur verstehen. Und wir können nicht nur, weil wir das ein bisschen oder sehr schrill finden, einfach sagen, okay, jetzt hören wir da nicht mehr hin, weil wir es nicht verstehen oder weil es uns nicht interessiert oder weil es uns arg grotesk erscheint. Das, finde ich, geht nicht.
Sagt die Publizistin Melik Kiak über die heutigen Corona-Demos in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch, Herr Balzer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Oliver Thoma.
In Belarus geht der Staatsapparat massiv gegen Journalisten vor. Ein Kamerateam des ARD-Studios Moskau wurde gestern Abend vorübergehend festgenommen und über Nacht auf einer Polizeistation in Minsk festgehalten. Wie der WDR mitteilte, wurde den drei Mitarbeitern die Akkreditierung entzogen. Dem Producer aus Belarus drohe ein Prozess. Die beiden russischen Kameraleute seien ausgewiesen worden. Christina Nagel.
Es zeige sich, so WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn, dass eine unabhängige Berichterstattung in Belarus immer weiter erschwert und beinahe unmöglich gemacht werde. Die Festnahmen, Ausweisungen und Akkreditierungsverluste dürften sich bereits auf die Berichterstattung über die geplanten Massenproteste an diesem Wochenende auswirken. Präsident Lukaschenko hatte Anfang der Woche erklärt, härter durchgreifen zu wollen, um für Ruhe und Ordnung auf den Straßen zu sorgen. Bereits jetzt sind wieder hunderte Einsatzkräfte in Belarus im Einsatz, um Proteste und Berichterstattung zu unterbinden.
Auch anderen ausländischen Journalisten wurde die Arbeitserlaubnis entzogen, darunter Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP, der britischen BBC sowie des US-Senders Radio Liberty. Facebook und Instagram haben die Seiten des in der rechten Szene beliebten Kompaktmagazins gesperrt. Das bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens dem WDR und dem NDR. Zur Begründung hieß es, man lösche die Seiten von Organisationen, wenn sie gegen die Hassregeln des Unternehmens verstießen. Facebook steht seit Monaten unter massivem Druck. Zahlreiche Unternehmen weltweit hatten angekündigt, keine Werbung mehr zu schalten, wenn Facebook nicht konsequenter gegen Hass im Netz vorgeht. Tech-Milliardär Elon Musk hat den Prototypen eines Geräts präsentiert, das Informationen zwischen Neuronen und einem Smartphone übermitteln kann. Es hat die Größe einer Münze und soll im Schädel positioniert werden. Musks Firma Neuralink implantiert die Geräte bereits bei Schweinen. Potenzielle Anwendungsbereiche für die Technologie beim Menschen könnten zum Beispiel die Bekämpfung von Schmerzen oder Sehstörungen oder Rückenmarkverletzungen sein. In der Zukunft wäre es denkbar, verletztes Nervengewebe mit Hilfe der Technologie zu überbrücken, etwa damit Menschen wieder laufen könnten, sagte Musk. Das deutsche Rettungsschiff Sea-Watch hat seinen Kurs im Mittelmeer geändert, um der in Seenot geratenen Louis Michel zu helfen. Die Besatzung des Schiffes, das von dem Streetart-Künstler Banksy unterstützt wird, hatte zuvor einen Notruf abgesetzt. Aufgrund des überfüllten Decks und einer an der Seite ausgefahrenen Rettungsinsel sei das Schiff manövrierunfähig, hieß es. Die Louis Michel hat nach eigenen Angaben 219 Migranten an Bord. Einige seien verletzt, eine Person gestorben. Die italienische Küstenwache kündigte inzwischen an, 49 Migranten, denen es besonders schlecht gehe, von Bord zu holen.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten. Und jetzt kommen wir zu René Polisch, der zukünftige Intendant der Volksbühne in Berlin, heute Abend am Deutschen Theater in Berlin. Der Regisseur, der gleichzeitig sein eigener Autor ist, der mit wunderbaren Titeln auffällt wie Herein, herein, ich atme euch ein. Oder ich schau dir in die Augen, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang. Oder auch sehr schön, du hast mir die Pfanne versaut, du Spiegelei des Terrors. Jetzt mit einem eher, ja, zurückhaltenden Titel, würde ich mal sagen, am DT in Berlin. Heute war Uraufführung Melissa kriegt alles. Und aus dieser Uraufführung kommt André Mumot ins Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also René Polisch, das ist ja nicht immer einfach, bei ihm das Thema zu formulieren. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Mitleid. Versuchen Sie es doch mal.
Das Thema ist an diesem Abend wirklich nicht so leicht zu fassen. Das ist, Sie haben es schon gesagt, nichts so Ungewöhnliches für René Polisch. Diesmal geht es wie häufiger in den letzten Arbeiten, die er am DT gemacht hat, auch immer ums Theater selbst. Also er setzt sich mit Theorien des Theaters auseinander. Er kommt auch immer wieder auf Brecht zu sprechen. Heute Abend ging es sehr oft um das Theater der Trance. Das ist schon wieder sehr kompliziert zu erklären, weil es eben darum geht, dass man immer das, was man eigentlich nicht spielt, mitspielt und dass das aber so verwirrend für alle Beteiligten ist, dass eben alle irgendwie in Trance geraten dabei. Und so ist es auch ein bisschen mit dem Publikum, auch heute Abend.
Ich wollte gerade fragen,
man kommt so Stück für Stück in so eine gewisse Trance und das ist eine Mischung aus Amüsiertheit und so einem wachsenden Unverständnis und dann auch immer wieder bei Polisch ist das ja so, dann wacht man plötzlich auf und bekommt ganz scharfe und klar formulierte Gedanken geboten, yeah, die einen dann auch wieder ein Stück weiterbringen.
Das heißt, man lehnt sich auch ein bisschen zurück und lässt es auch passieren, diesen Textwust, den er ja immer auch präsentiert. Ne?
Genau, heute Abend blieb einem nicht viel anderes übrig. Es ist tatsächlich eine Spielzeiteröffnung am Deutschen Theater Berlin unter Corona-Bedingungen, von der man eigentlich erwartet hatte, er schöpft jetzt so ein bisschen aus dem Vollen, er macht uns wieder Lust aufs Theater, er schießt aus allen Rohren vielleicht, auch was die Komik anbelangt.
Thematisiert es vielleicht einfach auch
und
Corona.
Und thematisiert es auch. Er thematisiert es insofern, als dass, wenn wir den Saal betreten, schon auf einer Rückprojektion an der Hinterwand zu sehen ist, ein Film, wo wir ein klassisches Publikum sehen, ein vollgefüllter Theatersaal, applaudierende Zuschauermengen. Das ist sozusagen schon die ironische Art und Weise, wie wir in den Saal geführt werden. Das ist eben das, was im wirklichen Saal nicht der Fall ist. Wir sitzen alle sehr weit voneinander entfernt und dürfen uns die Gespräche der Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne anhören. Und wenn die großartige Katrin Angerer das dann eben übernimmt und ihre Gedanken mit uns teilt, dann klingt das so.
Der Kapitalismus ist vielleicht Folgendes. Es gibt das Leben und dann gibt es aber nicht den Tod, sondern noch ein Leben. Das Leben schiebt sich vor das Leben. Also eine komplette Sonnenfinsternis. Weißt du, ich komme nach Hause und ich muss ins Bett gehen, aber ich wollte gar nicht. Und ich liebe dieses Leben, aber ich kann gar nichts damit anfangen. Und die anderen, die haben mich natürlich gebraucht. Und ich musste mich zwingen, euch nicht abzuweisen.
Ich habe gerade die Komplexität dieses Monologs versucht zu verstehen. Es ist nicht so einfach.
Es ist nicht so einfach. Es ist auch nicht so einfach, wenn man da im Saal sitzt. Aber es gibt immer wieder ganz wunderbare, charmante Momente, was aber in diesem Fall wirklich sehr viel natürlich mit der Besetzung zu tun hat. Mhm. Neben Katrin Angerer ist da auch Martin Wuttke dabei. Es ist Katrin Wichmann dabei, die einen ganz anderen Ton hat, die zum Beispiel erzählt darüber, wie sie als Schauspielerin so Castings erlebt, E-Castings, die sie machen muss, wo sie sich vor ihrem eigenen Handy den Finger abschneiden muss oder zumindest so tun muss, damit der Regisseur auf seiner ICE-Fahrt irgendwie einen Eindruck davon kriegt, ob sie das nun spielen könnte oder nicht. Das ist wieder sehr konkret und daran merkt man auch, wie stark die Schauspielerinnen und Schauspieler eben auch ihre Persönlichkeit in diese Polish-Abende mit einbringen und davon lebt das dann auch.
Ein Polish-Abend ohne Sophie Reuss, ohne Fabian Hinrichs?
Ja, das ist ja
das
an sich erstmal nicht so.
Ich habe sie jedenfalls nicht gesehen auf der Besetzungsliste.
Nein, sie sind nicht dabei, dafür ist Jeremy Mockridge dabei, Franz Beil, Bernd Moss, die alle machen das auf ihre Weise ganz wunderbar, aber es ist eben so ein bisschen ein Abend, der gerade so als Einstimmung auf eine neue Spielzeit für mich ein bisschen an Schwung da hat da für mich der Schwung ein bisschen gefehlt, das habe ich vermisst, auch der Humor, der das Ganze wirklich aufheitert. Es gibt wunderbare Momente, wenn zum Beispiel Martin Wuttke wie ein Pole-Dancer an der Stange tanzt, mal kurz, oder am
ich
Ende
stelle mir sich, das jetzt gerade ganz plastisch vor.
Es ist ein schönes Bild, es dauert nicht lange, aber es ist trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb sehr schön. Und am Ende gratulieren sich alle gegenseitig für ihre wunderschönen Kostüme, das ist auch sehr amüsant, aber insgesamt ist es vielleicht nicht der allerstärkste Polish-Abend der letzten Zeit, aber einer, der sich auch so ein bisschen behauptet gegen dieses Corona-Diktat. Einen Abend, der also sagt, wir machen hier das, was wir sonst auch gemacht hätten. Wir reden über diese philosophischen, theatertheoretischen, lebenstheoretischen Fragen und lassen uns von diesem Corona-Thema auch nicht alles vorgeben und alles diktieren.
Wäre ein wichtiges Detail noch gar nicht geklärt. Wer ist Melissa? Weil Melissa kriegt alles, weißt du?
Melissa kriegt alles. Niemand weiß, wer Melissa ist. Niemand weiß, offen. Was okay. Melissa kriegt. Das wird mal ganz kurz am Anfang erwähnt. Ich glaube, es geht um eine Erbschaft. Sicher sein kann man sich da auf jeden
ist
Fall.
Ist vielleicht auch offenbar auch gar nicht so wichtig.
Es ist überhaupt nicht wichtig.
André Mumut kommt aus dieser Eröffnungspremiere, dieser Uraufführung am Deutschen Theater in Berlin. Die neue Saison hat er also begonnen mit René Polisch, dem Mann, der ja demnächst auch die Volksbühne in Berlin übernehmen wird. Melissa kriegt alles. So hieß dieser Abend und die nächste Aufführung morgen. Und wir gehen von Berlin nach Bremen, wo in der Kunsthalle bemerkenswerte neue Kunst zu sehen ist. Die Kandidaten und Kandidatinnen für den hochdotierten Böttcher-Preis. 30.000 Euro kann man gerade in Corona-Zeiten als Künstler sicher gut gebrauchen. Aber unabhängig vom Geld sind dort aufsehenerregende Positionen zu sehen. Das konnte Annette Schneider feststellen.
Was für ein irritierender Auftakt. Gleich der erste Saal ist abgedunkelt und bis auf 8 im Kreis stehende Lautsprecher leer. Die pakistanische Videokünstlerin Bani Abidi, die in ihren Filmen immer wieder die verborgenen Macht- und Ausgrenzungsmechanismen ihrer Heimat enthüllt, überrascht hier mit einer reinen Klangskulptur. Die momentan in Berlin lebende Künstlerin beschäftigt sich in ihr mit der Ausgrenzung geflüchteter Menschen. Die Geräusche stammen von Schiiten, die sich bei einem Ritual auf die Brust schlagen.
Man ist eingeladen, in den Kreis reinzugehen und diese Einbeziehung in diese Gruppe, das ist was, was sie festgestellt hat in Berlin, wo sie gesehen hat, dass Matam Schiiten ganz unterschiedliche Hintergründe zusammenbringt und überbrückt damit die Ferne von der Heimat.
Sagt Kuratorin Mara-Lisa Kinne. Dieser Auftakt gibt die Tonlage der Ausstellung vor. Für Harmlosigkeiten, für nette Unterhaltung ist hier kaum Platz. Schon die beiden letzten Ausstellungen zum Böttcher-Preis waren auffällig politisch. Künstlerinnen wie Henrike Naumann, Janine Jembere, Jessie Darling oder Anne Duque Jordan, die sich seit Jahren in ihrer Arbeit an herrschenden Missständen und Problemen reiben, setzen dies nun fort. Zwischen Regalen und Verkaufstresen eines Schuhladens aus den 90er Jahren werden sarkastisch die blumigen Versprechungen des kapitalistischen Westens gegenüber der DDR zerpflückt oder zwischen heimelig an einer Wäscheleine hängenden rosa Babysachen blitzt plötzlich martialischer Stacheldraht auf, der den so gern als friedlich und sicher beschworenen privaten Raum ebenso in Frage stellt wie die Einfügung in Geschlechterkategorien.
Viele Werke sind ganz frisch entstanden, extra für die Ausstellung unter den Bedingungen von Corona, kommen direkt aus dem Atelier hierher, also zeitgenössischer kann es nicht sein.
Weiblicher auch nicht. Ob Zufall oder Folge der Diskussionen der letzten Jahre, von den 10 Nominierten sind 9 Frauen. Vielfältig wie ihr kultureller Hintergrund sind auch die Medien, die sie für ihre oft raumgreifenden Arbeiten nutzen. Installation, Skulptur, Fotografie, Video, manchmal auch alles zusammen.
Es geht in den Arbeiten um Grenzziehung, um die Angst vor dem Fremden. Es geht um digitale Vernetzung der Gesellschaft, um Kolonialismus.
An einer Wand hängen Fotografien gleißend heller kosmischer Wolken, daneben streng abstrakte Formen. Doch schönen Oberflächen sollte man nie trauen. Diese sind Teil eines großen Projektes von Janine Jembere über deutschen Kolonialismus und antikolonialen Widerstand. In extremen Nahaufnahmen zeigen sie den Atlantik sowie Teile von Akten über Widerstandsaktionen.
Ich finde es gut, wenn es eine sinnliche Reaktion gibt oder eine emotionale Reaktion, weil die manchmal bei trockenen Zahlen oder trockenen Fakten ausbleibt oder es eine bestimmte Abwehr gibt. Und ich hoffe, dass über die Abstraktion nochmal ein anderer Zugang ermöglicht wird.
Hinter hohen, leeren Regalwänden verbirgt sich Stefan Vogels begehbare Silikonlandschaft, eine Mischung aus Garten und Atelier. Ein leerer Kühlschrank ragt aus dem Boden, an einem Ranggerüst hängen Zeichnungen, alles ist weiß überzogen. Es wirkt wie Schockstarre, als stünde man in dem von der Corona-Pandemie gelähmten Hirn des Künstlers. Mara-Lisa Kinne.
Die Idee des Konservierens ist was, was hier in jeder Phase eigentlich deutlich wird. Alles wird festgefroren in diesen Schichten aus Gips. Und gleichzeitig ist es ein Garten, der Rankhilfen bereitstellt, so kleine Schildchen hat für die Pflanzen, die da womöglich kommen mögen.
Im letzten, wiederum abgedunkelten Saal scheinen alle Fäden der Ausstellung zusammenzulaufen. Er entführt in das verrückt-utopische Universum von Anne Duquet-Jordan, die sich seit Jahren mit Umweltzerstörung beschäftigt und alternative Ökosysteme entwickelt. Für Bremen entstand ein vielschichtiges Kunstwerk über das Atmen, das seit der Ermordung von George Floyd und inmitten der Corona-Pandemie und verschmutzter Luft plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist. Zwei Filme zeigen fremdartige Tiefseetiere, eine kleine Maschine produziert schwer arbeitend Walgesänge und in der Mitte steht eine irrwitzige Beatmungsmaschine, die verbunden ist mit leuchtend blauen Bällen und einer Luftmatratze. In der klugen Inszenierung von Mara-Lisa Kinne scheint sie hier, am Ende der Ausstellung, den ruhigen Atemrhythmus vorzugeben, den es braucht, um sich draußen weiterhin gegen die Missstände unserer Zeit wehren zu können. Und sei es mit Kunst.
Bis November in der Kunsthalle in Bremen. Der Böttcher-Preis, die Kandidatinnen und Kandidaten, hat sich Annette Schneider für uns angeschaut. So, was war eigentlich in dieser Woche in den Feuilletons los? Samstagnacht die Gelegenheit zurückzuschauen. Klaus Bukatzki tut das.
Wer keinen Spaß versteht, der nimmt sich und seine Sache tendenziell zu ernst, rief uns der Spiegel in diesen manchmal doch recht traurigen Zeiten zu. Humor hilft, die Gesellschaft weiter zu öffnen. Ein bisschen Spaß muss sein. Und manchmal lässt der sich ja auch mit Ernsthaftigkeit durchaus verbinden. Ich gendere nicht, ich möchte nicht gegendert werden, lesen wir im Tagesspiegel vom Sonntag in sprachlich korrekten Zeiten, wobei jedem männlich klingenden Wort auch noch die gendergerechte weibliche Form zu verwenden ist. Gendern ist eine sexistische Praxis, deren Ziel es ist, Sexismus zu bekämpfen, meint nun aber die Schriftstellerin Nele Polacek, die sich selbst lieber als Schriftsteller bezeichnet. Wer aus meinem Schriftsteller ein Schriftstellerin macht, kann auch gleich Vagina rufen. Das hat den gleichen Informationswert, wäre aber komischer und aufrichtiger und mir deutlich lieber. Und so wird denn die Schriftsteller Nele Polacek spaßig ernsthaft. Wenn es mich nicht gerade traurig macht, kann ich einen gewissen Humor darin entdecken, wie besessen Deutschland von Genitalien ist. Denn mit wenigen Ausnahmen geht es beim Gendern um Genitalien. Nicht notwendigerweise um die, die wir sehen, aber um die, von denen wir denken, dass sie da sind. Und damit zu den Kerlen. Seit den 90er Jahren war es vor allem unter Männern in Mode gekommen, sich statt eines verklemmten Nickens oder eines formellen Handschlags zur Begrüßung zu umarmen und mit krachenden Schlägen auf die Schultern ihrer Sympathie und Männlichkeit zu vergewissern. Macht uns die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung darauf aufmerksam, dass der Mann auch lernfähig ist und inzwischen Gefühle locker zeigen kann. Jedenfalls bis Corona kam, von der die männliche Form noch geschaffen werden muss. Experten zeigen sich besorgt, dass die schöne, typisch mediterran-optimistische Sitte, Begegnungen damit beginnen zu lassen, wohin sie in kälteren, skeptischeren Ländern meist nur im besten Fall kommen, mit Umarmung und Kuss endgültig verschwinden und längerfristig durch ungelenke Gesten wie den schauderhaften Ellbogencheck ersetzt werden könnten. Warnt uns in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung jetzt schon Niklas Mark. Es wird im Theater zu massiven Veränderungen kommen, stand im Tagesspiegel zu anderen Bedrohungen durch Corona bzw. Coronus, um sprachlich korrekt zu sein. Im schlimmsten Fall kann die Pandemie dazu führen, dass es für die nächsten 20 Jahre keine kollektiven Künste mehr gibt, so wie wir sie kennen, sagte der Theatermacher Matthias Lilienthal im Interview und entwickelte schon mal Alternativen. Es sind ja andere Dinge möglich. Ich denke an die verspielten Formate, in denen man sich in kleinen Gruppen interaktiv durch die Stadt bewegt. Dahinter steht die Frage, wie man Nähe trotz sozialer Distanz herstellt. Auf jeden Fall gibt es dann unter freiem Himmel ein Problem nicht. Wahrscheinlich husten Menschen im Theater mehr und immer an den falschen Stellen, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu einem ewigen Geräuschkonzert vor der Bühne. Mit dem Einlass geht es schon los. schreibt Vasco Böhnisch. Während minutenlang Zeit wäre, sich im allgemeinen Gemurmel ungestört die Seele aus dem Leib zu röcheln, ist es, als wartete man darauf, dass das Saallicht erlischt, die Gespräche versiegen und jene stille Spannung entsteht, was gleich auf der Bühne geschieht, um dann beherzt loszuhusten. Und wo ein Huster ist, ist garantiert ein zweiter und aller guten Huster sind drei. Oder gleich ein halber Saal. Ich brauche keinerlei Belehrungen von Musterschülern jeglicher Art, meint dann noch ein Theatermensch. Ich war einer der Ersten, der heiter die Maske trug. Demütig schaue ich auf meine schwindenden Einkünfte und meine schrumpfenden Rücklagen. Wird schon, schreibt der Regisseur Leander Hausmann in der Welt am Sonntag. Würden wir heute ein neues Wappen suchen, das den Bundesadler ersetzt, so wäre es der drohende Zeigefinger, empfindet er aber mit zunehmendem Unbehagen, wie die Pandemie unsere Gesellschaft verändert. Neue Maßnahmen braucht das Land und sie werden Tag für Tag verkündet, ohne jegliche Empathiebekundung, ohne tröstende Begleitworte. Aber der Ton macht die Musik. Und ist denn gar nichts mehr so wie früher, vor Corona und Coronus? Enger Zug fahren. Ein Selbstversuch mit Maske zeigt, in der Bahn ist alles beim Alten, erfuhren wir da aus der Neuen Zürcher Zeitung. Eine alte deutsche Tradition ist es, gleich nach Betreten des Zuges Proviant auszupacken, schrieb Paul Jandl nach der Zugfahrt mit Maske. Schon beim Niedersinken der Passagiere landet der Altherren-Snack gekochtes Ei auf den Klapptischen. Verliebte Göttinger Studenten wühlen sich gegenseitig in ihren Salaten. Gendersensibel, wie wir jetzt sind, dürfen wir da feststellen, dass es sich dabei offenbar um schwule verliebte Studenten handelt. Oder sind das jetzt Fake News? Wenn etwas am Auftritt einer Person fake wirkt, ist es nicht komplett gelogen, aber eben doch arg manipuliert, stand in der Wochenzeitung Die Zeit. Fake, das ist also immer auch eine Frage der Perspektive, meinte Nina Power. Und wir enden ganz unverfälscht mit Paul Jandl in der Neuen Zürcher. Na denn, gute Nacht.
Das Wichtigste aus den Feuilletons in dieser Woche, zusammengefasst von Klaus Bokatzky. Und das war schon Fazit. Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.